Victor hat mit einer seltsamen Frage angefangen, so hat er es gesagt. Und die war, wie geht's dir? Und ich will die zweite seltsame Frage stellen, wie war deine Woche? Wie war deine Woche? Und weil du mir jetzt nicht antworten wirst, werde ich jetzt einfach mal raten, wie deine Woche war, okay? Jetzt pass auf, ich glaube, der Herr war richtig gut zu uns diese Woche, weil ich glaube, dass wir alle uns keine Sorgen gemacht haben um unseren Kühlschrank. Wenn der schon leer war, dann wussten wir, der wird wieder voll werden. Wenn wir nach Hause gekommen sind, ganz spät abends, wussten wir, da ist ein Bett, in das ich mich reinlege und es wird nicht nass sein. Und es gab wahrscheinlich einige schöne Momente diese Woche, wenn du es überlegst. Du hattest wahrscheinlich manchmal Feierabend. Und viele von uns sind wahrscheinlich gesund, hatten genug Kraft, zur Arbeit zu gehen. Und es waren wahrscheinlich auch ein paar gute Momente da mit der Familie. Ja, wir hatten eine Abkühlung nach den ganzen 38 Grad draußen und 40 in der Wohnung. Und bei uns im Hauskreis gab es sogar Torte. Ja, der Herr war wirklich gut zu uns. Und dennoch glaube ich, dass ein Gesprächsthema diese Woche bei dir war, genau das hier. Ja, und ich glaube, du warst nicht mit Freude erfüllt, als du das deinen Arbeitskollegen erzählt hast. Ja. Deutschland scheidet aus gegen Paraguay, auch noch der schlechteste Drittplatzierte. Und dann auch noch 120 Minuten, zwei wesentliche Chancen und am Ende sind wir raus und das war's wieder für die nächsten 4 Jahre in der WM. Wir hoffen auf 2 Jahre EM. Und wenn wir so darüber reden, dann hat das ganz viel mit Meckern zu tun. Ja, du hast wahrscheinlich gesagt, sowas wie, wie kann Nagelsmann da diese Entscheidung treffen, nimmt die wesentlichen Spieler raus und dann nimmt er Leute rein, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und das war wahrscheinlich sehr viel durchtränkt mit Meckern. Ja. Und wenn du darüber nicht gemeckert hast, dann wahrscheinlich darüber, der Tankrabatt ist ausgelaufen. Ja, alle am 30.06. noch schnell zur Tanke festgestellt, ey, ist trotzdem teuer, egal, nachher wird es noch teurer. Und dann hast du darüber gemeckert und ganz viel Raum für diese Themen, die dann das ganze Gute, was passiert ist, völlig in den Hintergrund stellen. Und wir vergessen, was eigentlich war. Und diese Dinge sind uns so präsent, die eigentlich schieflaufen, aber das ganze Gute, was das ganze Fundament gebildet hat, das rückt in den Hintergrund und dann kommen wir genau dahin, wo ich heute hin will. Dankbarkeit statt Vergesslichkeit. Und jetzt kann man sagen, gut, das ist jetzt ein Thema für die westliche Welt, Marcel. Ja. Wir haben unsere Probleme in Deutschland, weil wir halt so reich sind und andere westliche Länder genauso. Das ist ein Problem des 21. Jahrhunderts, weil früher war es schwer. Da war man doch bestimmt dankbarer. Und ich sage, wir zoomen zurück 3500 Jahre nach hinten und wir kommen dann genau da an, das ist in 5. Mose 8, und die Leute im alten Vorderen Orient, die nicht zur westlichen Welt gehörten, waren genau in diesem Thema drin. Und wir merken, das ist nicht ein Problem unserer Welt, sondern das ist das Problem der Menschheit, dass wir dazu neigen, zurückzublicken und alles Gute zu übersehen und es zu vergessen und wir unser Leben leben und wir sehen diese ganzen schlechten Dinge ganz, ganz dolle vor Augen. Ja. Und wenn wir in den Text starten, ja, 5. Mose 8 ist heute der Predigttext, dann geht es ziemlich abrupt los. 5. Mose ist sowieso viel durchtränkt mit Reden Moses, ja, aber man muss die richtig verstehen. Also hier im Kapitel 8 haben wir es damit zu tun, dass zwar Mose redet, aber eigentlich redet der Herr hier zu seinem Volk. Und es geht los mit, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten. Es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Der Text startet mit einem ganz klaren Appell. Ja? Das ganze Gebot sollt ihr halten. Und da sind sie in Vergangenheit so oft dran gescheitert in der Wüste. So häufig. Und genau jetzt hier spricht Mose bzw. der Herr zu seinem Volk und sagt, das ganze Gebot sollt ihr halten, es zu tun. Und hier sehen wir sogar eine Verheißung, ja, was damit einhergeht, dass ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das Land und es in Besitz nehmt, dass ich euren Vätern zugeschworen habe oder hat in dem Fall. Ja, Gott hält sein Versprechen. Jetzt ist es aber so, das ist schon schiefgelaufen in der Vergangenheit. Ja? Viele Israeliten haben das missachtet. Ja? Sie haben das Gebot nicht gehalten. Irgendwann ging Kundschafter raus und haben dieses zugeschworene Land gesehen. Und da hat sich das Volk gedacht, das wollen wir nicht. Wir wollen da nicht rein. Wir haben da Angst vor. Wir wollen zurück nach Ägypten. Da war es gut. Und sie vergessen, was eigentlich gut gelaufen ist und missachten dort das Wort des Herrn. Und die kamen nicht rein. Ja, eine ganze Generation stirbt in der Wüste. Und hier spricht der Herr zu der neuen Generation und macht ihnen klar, macht es diesmal besser. Ja, haltet euch an das ganze Gebot des Herrn. Und er denkt zurück an das Versprechen, was noch weiter zurückliegt. Ja, noch weiter als 3500 Jahre. Das geht zurück bis auf Abraham. Und da hat der Herr versprochen und daran denkt er und das wird er einhalten. Das Land, das bekommt ihr. Und es geht weiter mit folgenden Versen, 2 und 3. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann oder in anderen Übersetzungen Manna, dass du nicht kanntest und dass deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und jetzt merkt ihr, das hat Erinnerungscharakter. Ja, sie sollen zurückblicken. Sie sollen zurückblicken an den ganzen Weg, der in der Wüste war, der auch beschwerlich war. Ja? Und ich weiß nicht, ob du das mal so richtig vorgestellt hast, wie das ausgesehen haben muss. Man liest das ja so schnell hinweg, ja, 40 Jahre Wüste, vielleicht auch in der Kinderbibel klingt das alles gar nicht so schlimm, ja, aber 40 Jahre Wüste, die Leute haben ja ihren Alltag dort gelebt, das müssen wir uns mal vorstellen. Die haben genauso geheiratet und Kinder bekommen, das alles in der Wüste, ja, und die Kinder wollten spielen und dann hat man da seine Diskussionen gehabt, seine Konflikte und das alles in der Wüste. Und letzten Endes weißt du nicht wirklich, wirst du hier durchkommen oder wirst du nicht durchkommen. Sie waren angewiesen auf die Worte des Herrn, dass er sie hält und dass er sie durchbringt durch diese Wüste. 40 Jahre ihres Lebens. Und darauf schauen sie zurück. Und der Herr sagt, er hat diese Zeit genutzt, um sie zu demütigen. Ja? Also um sie demütig zu machen. Was heißt das? Ja, natürlich, du bist angewiesen auf diesen Herrn, weil du eben nicht weißt, wirst du genug zu essen und zu trinken da haben. Und sie gehen in diesem Vertrauen los und das macht demütig, ganz klar. Und Gott nutzte diese Zeit, um zu offenbaren, was in ihrem Herzen vorgeht. Ja? Und da merken wir, es kommt darauf an, was in deinem Herzen ist. Und bei denen kam es auch darauf an, ja? Und da wurde der Druck stärker, ganz klar in der Wüste. Und wenn der Druck stärker wird, kommt raus, was drin ist. Und er stellte sie auf die Probe, ob sie gehorsam sein werden oder nicht. Und man muss sich nur einmal vorstellen, die ganz bekannte Geschichte, Mose geht auf den Berg und als er runterkommt, sieht er, sie waren nicht gehorsam. Wie häufig sind sie genau dort gefallen? Aber der Herr nutzt diese Wüstenzeit, um das beizubringen. Und Gott versorgt mit Manna. Ja, wisst ihr, Manna heißt wörtlich, was ist das? Sie wussten nicht, was das ist, was dieses Manna sein soll. Die Väter wussten das auch nicht. Und Gott hatte hier eine Lösung, die kannten die gar nicht. Und jetzt weiß ich nicht, ob du so ein Grübelmensch bist wie ich, aber wenn ich ein Problem habe, dann denke ich da innerhalb von Sekunden drüber nach und ich habe das Gefühl, nach ein paar Minuten habe ich den Überblick. Ich weiß jeden Lösungsansatz und ich weiß auch, wenn es keine Lösung gibt. Und erst letztens hatte ich wieder etwas in meinem Kopf und ich denke nach und ich komme zum Schluss, ja, es gibt keine wahrscheinliche Lösung. Das Ding geht vor die Runde, also das, wahrscheinlich ist das jetzt verloren. Und ich merke in diesem Moment, ich habe völlig kalkuliert, ohne das Eingreifen Gottes. Das war nur rational und ich hatte das Gefühl, ich habe alles durchblickt. Aber Gott kann eingreifen, übernatürlich. Und vielleicht kennt er heute schon die Lösung für dein Problem. Ja, vielleicht will er einfach ganz anders lösen. Vielleicht eine Lösung, die du und auch deine Väter nicht kannten. Er will vielleicht einfach so eingreifen. Und versorgen, vielleicht versorgt auch ganz anders. Und ich frage mich, wenn wir in so einer Situation wären, ja, und ich glaube, wir werden nie 40 Jahre zusammen durch die Wüste gehen, das glaube ich nicht. Aber wenn wir mal so eine Situation, so eine ähnliche hätten, ja, Supermärkte fallen aus, ja, geht ein paar Jahre zurück, das lässt sich vorstellen. Ja, und man kommt da vielleicht nicht mehr rein, vielleicht darf man nicht mehr einkaufen. Dann ist die Frage, vertrauen wir auf den Supermarkt oder auf unseren Herrn? Ja, und wenn das Konto leer ist, vertrauen wir auf unser Konto oder auf die Versorgung des Herrn? Und ich glaube, ihr kriegt mit, dass es nicht so einfach war in der Wüste für das Volk Israel. Wenn man es liest, dann denkt man doch immer, Leute, vertraut doch einfach. Also ihr habt das doch vor euch. Aber der Alltag war halt, wie der Alltag so ist. Und diese Leere oder diese Wüste soll als Leere dienen. Ja, dass sie demütig sind, dass sie lernen, der Versorgung Gottes zu leben und dass sie sich nicht aufspielen, weil sie können tatsächlich jetzt nichts mehr beitragen. Es geht nicht. Und interessant ist, dass diese Worte, die am Ende stehen, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch, dass das sehr bekannte Worte sind, denn sie werden zitiert und von keinem Geringeren als von unserem Herrn, und zwar vom Herrn Jesus, als er auch in der Wüste war. Ja, als er wie das Volk auch in der Wüste war. Und da war der Satan und er versucht ihn und er sagt, ja, mach doch diese Steine zu Brot, du hast doch Hunger, mach es doch, du hast doch die Vollmacht. Und Jesus antwortet genau damit, ja, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht, lebt der Mensch. Ja, welche Worte gehen aus dem Mund Gottes hervor? Es sind die Worte, die seinen Willen tragen. Es sind seine Gebote. Nicht nur vom Brot leben wir, nein, wir leben von dem Vertrauen auf unseren Herrn und von seinen Geboten und von unserem Gehorsam zu ihm. Vom Vertrauen auf ihn leben wir. Und ihr merkt vielleicht, diese Wüste ist irgendwie so Gottes Klassenzimmer, wo sie da durchgehen müssen, damit irgendwann, wenn es darauf ankommt, sie das schon gelernt haben, demütig zu sein. Aber gleichzeitig auch Gottes Gerichtssaal, weil manche haben es eben nicht bestanden. Ja, eine ganze Generation stirbt. Und der Herr zeigt uns, wie irrational die Situation eigentlich in der Wüste war und sagt Folgendes: Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. Ja, menschlich ist das völlig unmöglich. Ja? Ich weiß nicht, wie lange bei dir eine Hose hält. Ja? Aber wenn ich so eine richtige Lieblingshose habe, die ich oft trage, die hat so eine Halbwertszeit von 1 bis 3 Jahren, dann ist vorbei. Ja, dann habe ich Löcher drin und dann muss die auch weg, ja? Sonst würdet ihr mich wahrscheinlich alle auslachen. Es ist völlig verrückt, dass eine Hose 40 Jahre hält, dass eine Kleidung damals 40 Jahre gehalten hat. Aber nicht, weil sie vorgesorgt haben, sondern weil der Herr gesorgt hat in dieser Zeit. Und dein Fuß ist nicht geschwollen. Ich denke, das steht allgemein hier sinnbildlich für, ihr hattet diese körperlichen Beschwerden nicht, dass sie euch so beeinträchtigt haben, dass ihr es nicht geschafft hättet. So, und jetzt nochmal Realitätscheck. Wie war es in der Wüste? Da waren ja alle da, von Baby bis zum Rentner. Ja, alle waren da. Und alle sind durchgekommen. Ja, und wenn man älter wird, und ich merke es ja auch schon, ja, da lässt man halt körperlich nach. Ja, das ist nun mal so. Und alle sind durch die Wüste durchgekommen. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wie wahrscheinlich ist das, dass du 40 Jahre so gut wie jeden Tag wanderst. Ja, und wir sprechen voll schnell von Überbelastung. Und die waren überbelastet. Und die kommen durch. Und der Herr macht es deutlich, Leute, es war nicht euer Werk. Das habe ich gemacht. Wenn ich dir sagen würde, lass mal für 7 Tage in Urlaub gehen, ich frage mich, wie groß wäre dein Koffer. Ich sage dir, meiner wäre größer. Weil wir einfach es lieben, vorzusorgen. Ja? Und wir haben vielleicht auch mal einen Notfallgroschen auf der Bank. Und ich will es gar nicht schlecht reden. Ja? Wir haben auch eine gewisse Verantwortung, vernünftig zu leben. Aber die Frage am Ende ist, sorge ich mich selber vor, versichere ich mich selbst oder versichert mich der Herr? Und der Herr macht dir eins deutlich und sagt, so erkenne in deinem Herzen, wir sehen, es geht wieder ums Herz. Allgemein geht es häufig ums Herz in diesem Kapitel, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Jetzt kann man sich fragen, okay, was kann ich denn überhaupt dafür, wie mein Herz tickt? Ja, kann ich es überhaupt irgendwie beeinflussen? Und ich glaube, Paulus sagt es nicht umsonst, dass wir in unserer Gesinnung, also in unserem Denken arbeiten sollen. Weil ich glaube, dass etwas ins Herz rutscht, das muss ganz oft erst verstanden werden. Und sein Denken zu füllen mit den guten Wahrheiten unseres Herrn Jesus Christus, ich glaube, das kann unser Herz verändern. Ja, wenn wir das in unser Denken reinkriegen. Und wenn du wirklich was ändern willst in deinem Leben, ja, dann fang an, dein Denken dort darüber zu korrigieren. Und vielleicht räumt Gott Zeiten der Not ein. Und die Wüste war eine Not für dieses Volk, um zu erziehen. Und zu erziehen in deinem Leben. Und da ist der Hebräerschreiber so schonungslos, ja, schon fast hart. Nein, nicht fast, es ist hart. Er schreibt hier einfach, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und das mag hart klingen, aber Leute, hart ist es, wenn der Herr uns einfach laufen lässt. Und er uns einfach laufen lässt, auch wenn wir auf den Abgrund zulaufen. Und wenn er dann einfach sagt, du hast deinen freien Willen, mach es einfach und dich einfach laufen lässt. Das ist hart. Weil das zeugt nicht von Liebe, was er ist, sondern es zeugt von Gleichgültigkeit, weil er es einfach laufen lässt. Und das Ding ist, wir brauchen Erziehung, ja, weil unser Fleisch, wenn du es so ausdrücken willst, wie Paulus es nennt, oder nennst dein alter Mensch oder dein Körper, ich weiß nicht, wie du es nennen willst, aber weil einfach das, worin wir leben, was vergänglich ist, uns ständig wegzieht von dem Herrn und ständig in eine andere Richtung zieht. Und Paulus sagt es so, es kämpft gegen den Geist, gegen den veränderten Geist. Und wenn wir nicht in der Erziehung sind, ja, dann wird unser Fleisch uns immer wegziehen von Gott. Ja, und das wird befeuert durch den Zeitgeist, aber natürlich auch durch den Feind, ja, der dir sagen wird, du brauchst doch den Gott gar nicht so wirklich. Du merkst doch, es klappt doch auch ohne ihn. Lauf doch mal in die Richtung, probier's mal aus. Du bist dir selbst der Nächste und du bist wirklich wichtig. Sieh zu, dass du möglichst frei lebst. Ja? Das alles werden wir uns ständig eingeredet bekommen. Und ich finde es so schön, wie hier der Herr sagt, dass er, dass er erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Weißt du, wenn ein Vater eine gesunde Beziehung zu seinem Kind führt, dann will er, dass das Kind ankommt, ja? Dass das Kind einen vernünftigen Weg zurücklegt. Er wird dafür sorgen, dass er so erzieht, dass das Leben gelingt vor diesem Kind. Und er hat ein echtes Interesse daran, dass es gelingt. Ja, und für uns Christen sowieso. Ja? Unser größtes Ziel ist, dass die Kinder ankommen beim Herrn. Ja, dass sie mit ihm den Weg gehen. Und das zeugt von Liebe. Ein wirklich liebender Vater wird sein Kind nicht einfach laufen lassen, sondern er wird es erziehen. Und wenn es auch mal hart ist, er wird es erziehen. Und genau das tut der Herr. Aber beim Herrn ist es anders. Weil ich muss nicht vorweg diesen Satz sagen, wenn ein Vater wirklich sein Kind liebt. Nein, der Herr wird sein Kind lieben, weil er der Herr sein Kind wirklich liebt. Und bei ihm misslingt keine Erziehung, sondern hat ein echtes Interesse an dich. Bei diesem Herrn, der bringt es dir bei, der hält an dir fest, der lässt dich nicht gehen und der lässt dich auch nicht gehen, wenn du in die falsche Richtung läufst, sondern er wird dich auf die richtige Bahn bringen. Und sein Ziel ist, dass du ankommst. Und so wiederholt jetzt der Herr folgende Worte von Anfang zurück. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Ich habe das Gefühl, heutzutage ist das nicht einfach, sowas anzunehmen. Ja, ich habe das Gefühl, viele Leute haben Mühe mittlerweile, solche Worte anzunehmen. Ja, vielleicht kommt das vom Zeitgeist, ja, dass wir nicht gehorsam sein wollen an sich. Wir wollen ja frei sein. Ja? Und wir bekommen es auch ständig gesagt, ja, leb dich mal aus, das ist doch dein Leben. Sei mal möglichst du selbst. Nichts soll dich einschränken. Du musst möglichst frei sein und möglichst frei sein, das meint die Welt damit, auch möglichst frei von Gott zu sein. Das ist ein gottloses Leben. Das ist nicht das, was der Herr sich gedacht hat. Vielleicht kommt es auch woanders her, wo du Missbrauch erlebt hast, ja, wo Menschen menschengemachte Gebote aufgezwungen haben, damit ja, manipuliert haben und was auch immer. Und du kommst vielleicht auch so im Hintergrund. Dann darf das aber nicht auf die Seite fallen, die auch wirklich wieder vom Pferd fallen ist, dass echte Gebote Gottes, die gut sind, plötzlich auch irrelevant werden für dich. Nein, der Herr hat Gebote für uns und sein Ziel ist, dass wir ankommen. Und dem sollten wir nachfolgen. Es ist unser Gott, ja, und das heißt ja hier genauso, ja, deines Gottes. Und das Ding ist ja auch, was ist passiert, als wir uns bekehrt haben? Ja, wir haben uns entschieden für diesen Herrn und haben gesagt, dir vertraue ich mein Leben an. Ja, also wenn man es mal runterbricht, wir verwenden unser Leben auf diesen Herrn. Ja, wenn das nicht stimmt, dann ist alles für die Katz. Natürlich Natürlich sollen wir dann gehorsam sein diesem Herrn gegenüber und auf seinen Wegen gehen und ihn fürchten. Und dieses Fürchten heißt gar nicht, gebeugt durchs Leben zu gehen und jeden Moment zu erwarten, er wird mich gleich umbringen oder strafen oder was auch immer. Nein, es ist eine Ehrfurcht vor dem Herrn, eine sehr viel höhere Ebene als Respekt noch vor dem Herrn, die natürlich auch damit zu tun hat, dass du weißt, wer vor dir steht, ja, und wozu der imstande ist. Aber auch gleichzeitig diese Zusagen, dass er dich als sein Kind wirklich liebt und völlig angenommen hat. Und der Herr sagt jetzt, was er mit diesem Volk vorhat. Er redet zu einer völlig neuen Generation und er verliert folgende Worte. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst und du wirst essen und satt werden. Und du sollst den Herrn, dein Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Israel sollte in ein Land kommen, wo nichts mehr fehlt. Die Vergangenheit ist Gefangenschaft in Ägypten, ja, Sklaverei in Ägypten, wo der Alltag ja so aussah, du bist aufgewacht und hast gearbeitet, schlafen gegangen, du bist aufgewacht, hast gearbeitet und das wiederholte sich. Und wenn du einmal was dagegen sagst, ja, wie es Mose gemacht hat, dann wird die Arbeit halt härter. Das war deren Zukunftsperspektive. Daraus befreit sie der Herr, geht mit ihm durch die Wüste, was eine Not war, keine Frage. Aber er hat halt dieses Ziel vor, sie in ein Land zu bringen, wo endlich Ruhe ist. Da sollen sie hinkommen. Und wenn wir uns anschauen, was der Herr hier vorhat, ist, dass er die Wüste nutzt als Vorbereitung auf dieses Land. Und die Beschreibungen sind gewaltig, ja. Sie haben Wasser, also Fruchtbarkeit des Bodens, ja, ganz viele Erzeugnisse, Metalle und so weiter. Ja, Israel soll in dieses Land kommen und Leute, wir leben in so einem Land, ja. Jetzt hoffe ich, dass die Zahlen stimmen. Aber wenn es um Wasser, Bäche und so weiter geht, ja, wir haben tausende Flüche und Bäche in Deutschland und allein der Rhein ist 1200 Kilometer lang. Bei den Erzeugnissen, ja, Weizen, Gerste, wir haben circa 20 Millionen Tonnen Getreide im Jahr. Beim Wein, wir haben 100.000 Hektar Weinberge. Olivenöl ist nicht so unsers, aber 3 bis 4 Millionen Tonnen Raps. Feigenbäume und Granatbäume sind auch nicht so unsers, aber Apfelbäume, Kirschbäume, Pflaumen, Erdbeeren zuhauf und bei Honig stehen wir mit über 1 Million Bienenvölkern auch nicht schlecht da. Bei den Metallen, ja, als Schwerindustrie sowieso. Jährlich haben wir Importe von Tonnen von Stahl und Kupfer. Und der generelle Reichtum in Deutschland ist so, dass das Durchschnittseinkommen bei mehreren 10.000 Euro im Jahr liegt. Dass über 99% der Haushalte Zugang haben zu sauberem Trinkwasser, zu Strom, zu Heizung und eine gesicherte Lebensmittelversorgung. Meine Frage ist, haben wir das vergessen? Ich weiß nicht, ob du die Woche darüber nachgedacht hast, aber das ist nicht normal. Es ist privilegiert, hier zu leben. Und inwiefern preisen wir Gott noch für dieses Land? Ja, wo ist das Meckern so stark, dass wir das vergessen haben? Wo geht die Politik vielleicht so stark den Bach runter in unseren Augen, obwohl wir immer noch wahnsinnig privilegiert leben, dass wir das vergessen? Und inwiefern haben wir das überhaupt verdient? Ja, verdient haben wir gar nichts. Ey, du müsstest zu einem anderen Zeitpunkt geboren sein oder an einem anderen Ort und das könnte alles anders aussehen. Jetzt glaube ich ja, dass ihr alle vorbildliche Autofahrer seid, ganz bestimmt. Ja? Und ich glaube, ihr macht nichts lieber und denkt pausenlos darüber nach, welche Gesetze damit eigentlich einhergehen. Ja? Und eins habe ich euch mitgebracht. In einem Gesetztext, direkt Paragraph 1, ist die Versicherungspflicht. Könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, ich habe es echt klein gemacht. Aber es besagt so viel wie, der Halter eines Fahrzeugs ist verpflichtet, mindestens eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Und ja, wir sind in Deutschland, wir haben die nächste Klausel, auch aufrecht zu erhalten. Ja, es reicht nicht einmal abzuschließen. Und das ist auch irgendwo Not, Leute. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du das monatlich zahlst oder jährlich. Ich zahle es jährlich und einmal im Jahr ist das ehrlich kein Spaß. Ja? Kostet, wenn man jünger ist und die Schadensfreiheitsklasse noch nicht ganz weit fortgeschritten ist, doch mal ein Stückchen mehr. Und Jahr für Jahr zahle ich da ein und übernehme die Kosten und übernehme diese Not und nehme sie auf mich. dafür, dass wenn es darauf ankommt, ja, dann wird es gut. Ja, dann ist vorgesorgt. Da habe ich schon das Nötige einbezahlt. Und ähnlich ist die Wüste. Ja. Das war Not, aber Stück für Stück lernen sie weiter dazu, dass sie demütig sein sollen und von dieser Versorgung vom Herrn abhängig sind, damit, wenn es mal darauf ankommt, und das kommt darauf an, wenn sie da sind, weil dann ist, ihr merkt es, dann ist das Vergessen so, so leicht. Dann sollen sie zurückdenken, zurückschauen, dankbar sein und das mitnehmen, was sie gelernt haben. Wenn es darauf ankommt, dann hat die Not sich bezahlt. Meine Frage an uns ist, wenn wir zurückblicken, sind wir da dankbar? Wenn wir zurückblicken auf das Leben, was der Herr mich geführt hat, die ganzen Privilegien, mit denen die einhergehen, ja, mit meinem Leben. Wenn wir zurückblicken, vielleicht sogar vorherige Generationen, bin ich da dankbar, dass ich dieses Leben leben darf, was ich gerade lebe? Und glauben wir an Gottes Versorgung oder glauben wir an uns? Ja? Haben wir wirklich noch immer diesen Irrglauben, dass es wir sind, von denen alles abhängt? Leute, so wichtig sind wir nicht, ganz im Ernst. Und sind wir bereit, wenn wir merken, dass unser Denken dort falsch ist, das anzupassen, damit es ins Herz rutscht? Leute, je voller unser Reichtum wird, desto leerer wird häufig das Gebet. Und lass uns dort nicht fallen. Dankbarkeit statt Vergesslichkeit, wenn man zurückblickt, aber auch wenn man vorangeht. Und so heißt es in Vers 11, nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber nimm dich in Acht in der Bibel, das heißt, das ist eine echte Warnung. Und wovor, dass du nicht vergisst, und zwar wen? Deinen Gott, dass du ihn nicht vergisst, wenn du ankommst. Und nicht vergessen wird hier direkt zusammen verknüpft, ja, in dem was, in dem du gehorsam bist. Und die ich dir heute gebe, heißt so viel wie, ich habe dir alles mitgegeben. Also die Voraussetzungen, dass du heute mit mir gehen kannst, sind völlig da. Jeder weiß Bescheid. Und er führt es weiter aus, was jetzt auf sich zukommt. Und es heißt folgendermaßen, dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Es warten auf sie schöne Häuser, es wartet auf sie eine gute Grundversorgung mit Rindern und Schafen, es wartet auf sie eine Vorsorge, indem sie Gold und Silber haben. Aber worauf es ankommt, ist, dass sich dann das Herz nicht erhebt. Was so wie heißt, wie stolz zu werden. Und was haben sie in der Wüste gelernt? Das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Sie haben gelernt Demut. Und jetzt ist das Gegenteil so, so nah, stolz zu werden. Ich habe es doch geschafft. Ich habe mich selber hierher gebracht. Das Ding ist, der Herr macht keine leeren Versprechungen. Ja. Er macht das nicht einen riesen Aufriss und am Ende sagt er sich, was kümmert mich, was ich mal gesagt habe. Nein, der Herr führt das durch und das lesen wir ein bisschen später, ja, zu Josuas Zeiten. Und da heißt es bei Josua 21, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Ja, der Herr gibt es tatsächlich. Das Volk kommt an und er lässt nichts daran vorbeigehen. Er erfüllt es ganz, sie haben Ruhe. Und dann heißt es weiter, und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand, alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Ja, die kommen an, die kommen wirklich an. Und mich wundert, wie schwer das Herz des Menschen zu verändern ist. Ja? Weil der Herr uns sagt, was er dafür benutzt hat. Ja? Schaut euch mal an. Der dich wandern ließ in der großen, schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist. Hey, wenn das braucht, um mein Herz zu ändern, dann habe ich ein Problem. Ja? Und wir merken selber, wie häufig unser Herz dort so verhärtet ist. der dir Wasser aus dem Kieselstein hervorbrachte, der dich durch die Wüste mit Manna speiste. Und jetzt wiederholt er es, was deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende wohltut und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Er trägt sie durch und das ganze Ding, damit es dir am Ende wohltut. Ja, das ist das Ziel gewesen, damit es dir am Ende wohltut. Ja, und ich sage dir heute, wenn du dem Herrn nachfolgst, dann ist das Ziel, auf das du zusteuerst, kein anderes, als damit es dir am Ende wohltut. Ja, und es wird wirklich so kommen. Ja, diese flapsigen Worte, die immer wieder gebracht werden, am Ende wird alles gut. Das gilt halt wirklich für uns Christen. Ja, weil am Ende wartet der Himmel. Und das wirst du vielleicht im irdischen Leben nicht erleben, dass alles gut wird. Aber am Ende wartet der Himmel, wo nichts anderes ist, als dass wir den Herrn von Angesicht zu Angesicht schauen. Wo es heißt, dass keine Träne mehr da ist. Wo es kein Neid, kein Leid mehr gibt. Ja, wo das ganze Ding, was du hier durchlebt hast, die ganze Not, wo die einfach keine Rolle mehr spielt. Weil dann ist es wirklich vollbracht. Und es ist, damit es am Ende wohltut. Und bis dahin soll eben genau das hier nicht vorkommen, dass wir glauben, meine Kraft hat mir das Vermögen gebracht. Und wisst ihr, Paulus ist da richtig schonungslos, ja, wenn er an die Korinther schreibt. Er schreibt folgende Worte in 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Was auf gut Deutsch so viel heißt wie, warum machst du dich zu etwas Größerem, als du bist? Ist es nicht so, dass du alles empfangen hast? Warum tust du das so, als würdest du es nicht empfangen haben und spielst dich auf? Ja, Marcellsche Übersetzung an der Stelle. Und mein Wunsch ist, dass wir dahin kommen, wie es unser Herr Jesus sagt, dass wir dieses Denken hier entwickeln. Ja, so sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ja, wir haben die Verpflichtung, die Verantwortung natürlich für unser Brot aufzukommen. Ja? Wir haben die Verantwortung, auch unserem Nächsten zu dienen und so weiter. Aber wenn wir das getan haben, dann nicht mit Stolz zu sagen, Wahnsinn, was habe ich vollbracht, sondern, und das hat nichts mit Degradieren zu tun, ja? Sondern zu sagen, wir sind unnütze Sklaven, wir haben einfach nur unseren Job getan. Mehr war es nicht. Der Herr ermutigt nochmal, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht hält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, Kraft gibt. Ich glaube, Kraft ist auch für uns so normal geworden. Ja? Fast 2 Millionen Leute in Deutschland sind in der Erwerbsminderungsrente, was so viel heißt, wie die sind nicht mehr ganz arbeitstüchtig. Und wir nehmen das völlig selbstverständlich, dass wir genug Kraft haben. 170.000 kommen jedes Jahr dazu. Und du bist es wahrscheinlich nicht. Ja? Und ich bin es auch nicht. Und es ist der Herr, der das gibt, damit ich imstande bin, mein Vermögen zu schaffen. Und der Text schließt ab und es wird nochmal hart und mit folgenden Worten. Und es wird geschehen, wenn du je den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet, wie die Nationen, die der Herr vor euch umkommen lässt. So werdet ihr umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht hört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Zeilen liest in deiner stillen Zeit. Aber was es mindestens sagt, ist, dass dem Herrn das wirklich ernst ist. Ja? Also dem Herrn ist ernst, dass wir ihm alles anvertrauen und ihm gehorsam sind. Dem Herrn ist es ernst, dass wir ihn auch ernst nehmen. Aber vielleicht kennt ihr das hier. Ja. Vielleicht kennt ihr es, wenn ein Sohn seinen Vater herausfordert und sagt, lass uns mal einen Wettlauf machen, ja, bis da hinten zum Baum. Und der Kerl rennt um sein Leben, ja, als würde er gleich sterben, wenn er nicht ankommt. Und der Vater rennt hinterher und weiß natürlich, ich werde es schaffen. Ja, aber der Vater gönnt ihm diesen Sieg und fängt an zu keuchen. Oh, es ist doch so schwer, da anzukommen. Ja. Und wenn es nicht reicht und der Junge immer noch zu langsam ist, dann fällt er auch mal hin. Aber Hauptsache, der Junge kommt hin und der Junge hat die letzten Meter vor sich, klatscht auf den Baum und schreit, Papa, ich bin schneller als du. Und in diesem Stolz von diesem Jungen kommt er in die Klasse und erzählt es allen. Ja, er ist schneller als sein Vater. Auf der nächsten Verwandtschaftsfeier erzählt er allen Verwandten, ich bin schneller als Papa. Aber jeder weiß, dieser Junge ist nicht schneller als sein Vater, sondern den Sieg, den hat er sich nicht selbst erarbeitet, sondern der Sieg liegt allein in der Verantwortung seines Vaters. Und er hat damit nichts zu tun. Und wie häufig sind wir dieser kleine Junge, wenn wir so schauen auf unseren Reichtum und auf unser Vermögen und dann sagen, das habe ich erarbeitet. Ja, und eigentlich weiß es doch jeder, das war es nicht du, das war alleine die Verantwortung deines Vaters, der dir das gegeben hat. Meine Frage ist, wenn du deinen Alltag so lebst, ja, wenn du vorangehst, wie dankbar bist du noch, wie dankbar bin ich noch? Und ich glaube, Christen sind nicht dafür geschaffen, jeden Tag irgendwie im Hamsterrad zu drehen, voll den Kopf mit To-Dos und einfach nicht mehr das Gute zu sehen. Ja, ich glaube, wir haben einen Job, unsere Hoffnung, die wir haben, rauszutragen. Und die kommt auch durch eine dankbare Haltung hervor. Denken wir noch an Gott, gerade wenn wir auf unseren Reichtum schauen. Ja, weil das ist doch eigentlich ein Marker. Das hat der Herr uns gegeben. Und egal ob reich oder arm, ja, egal ob in der Wüste oder in Land Kanaan, egal ob hier oder sonst wo, wir sind immer wieder herausgefordert, in jeder Situation zurückzudenken, zu vertrauen auf den Herrn, dankbar ihm zu gehorchen. Und Leute, es gibt mehrere Arten, wie man Gott vergessen kann. Eine Art ist, in der Verzweiflung zu murren. Eine andere Art ist, wenn es alles gut läuft, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Und beides hat Israel getan. Und beides tun wir auch ganz häufig. Und deswegen gilt es, dankbar zu sein, statt vergesslich zu sein. Und das sowohl, wenn du zurückdenkst, was alles so passiert ist, aber auch wenn du in deinem Alltag heute lebst. Ja. Und diesem Gott, der es wirklich gut mit uns meint, der dich durchträgt und dir alles schenkt, dem gilt es nachzufolgen. Und dem gilt es, gehorsam zu sein. Amen.